Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit einem besonderen Gast, der uns aus Westsibirien zugeschaltet ist. Pfarrer Dietmar Seifert lebt und wirkt seit 8 Jahren in Westsibirien. Es begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Heute wird uns Pfarrer Seifert teilhaben lassen an seinem Dienst im Weinberg des Herrn in einem Teil der Erde, der manchmal vergessen scheint. Aus dem sibirischen Kubitschew, das liegt bei Novosibirsk, ist uns jetzt Pfarrer Dietmar Seifert telefonisch zugeschaltet. Grüß Sie Gott, Herr Pfarrer Seifert.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Bei Ihnen, Pfarrer Seifert, ist es jetzt spät am Nachmittag. Das heißt, wir haben 5 Stunden Zeitverschiebung. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wie viel 1000 Kilometer trennen uns denn jetzt?
Ja, ungefähr 6000 Luftlinie.
6000 Kilometer, also das sind schon ein paar Stunden Autofahrt, ein paar Tage kann man ja schon fast sagen.
Ja.
Pfarrer Seifert, ja?
Ja. Ja, mit dem Auto und natürlich über die Grenzen, wenn man fährt, das dauert sehr lange, ja, 5-6 Tage muss man da schon
fahren. Haben Sie diese Strecke schon mal mit dem Auto zurückgelegt?
Ich selber nicht, aber einige Kollegen von mir haben das schon gemacht.
Da kann man sich freuen, dass es doch das Flugzeug gibt.
Ja.
Pfarrer Seifert, seit September 2000 sind Sie jetzt schon in Westsibirien. Bischof Werth hat Sie in der Diözesanstadt Novosibirsk 2002 zum Priester geweiht. Mhm. Sie gehören also nicht zu einer deutschen Diözese, sondern gehören zur Diözese Novosibirsk in Russland. Wieso gerade Russland, wieso gerade Sibirien, Pfarrer Seifert?
Ja, das ist natürlich ein großes Geheimnis, immer eine Berufung. Die versteht man selber meistens nicht ganz. Ja, man kann die Linien so nachzeichnen. Man spürt dann irgendwie die Hand Gottes, die über dem eigenen Lebensweg gestanden ist. Aber die letztendliche Erklärung, die weiß wahrscheinlich nur der liebe Gott. Ja, bei mir ist es so gewesen, ja, ich bin in Baustetten bei Ulm geboren, bin in einer katholischen, gläubigen Familie aufgewachsen. Und wollte eigentlich schon, seit meiner Kindheit wollte ich Priester werden. Habe dann das Gymnasium abgeschlossen 1981 und auf der Uni Eichstätt Diplom-Theologie studiert auf Priesteramt. Ja, das war eigentlich immer mein großer Wunsch, aber mit keinem Gedanken habe ich damals gerechnet, dass ich irgendwann mal in Sibirien landen würde. Am Ende meines Studiums ist dann die großen Zweifel gekommen, ob ich den Weg so weitergehen kann. Nach Abschluss bin ich weggegangen von diesem Weg, also vom Priesterweg. Das war also noch vor der Weihe. Habe Zivildienst gemacht in München und anschließend eine Ausbildung als Programmierer. Und ja, habe als Programmierer also 10 Jahre lang gearbeitet in München. Und in dieser Zeit ist so, das sehe ich jetzt im Nachhinein, ist die Berufung eigentlich gereift, ja. Und ich habe das selber gar nicht so empfunden, aber das war quasi die Zeit, in der die Berufung für Russland dann gereift ist. Und der unmittelbare Auslöser war eine Wallfahrt nach Medjugorje 1998, bei dem ich also den starken Anruf gespürt habe, dass ich zu meiner früheren Berufung zurückkehren soll und genau nach Russland, ja. So ist es.
Daran kann man auch wieder sehen, wie geduldig der Herr, wie geduldig das Leben ist. Und wenn eine Berufung für einen da ist, gerade wie bei Ihnen, die Berufung zum Priesteramt, dann holt der Herr uns auch nach einer gewissen Zeit, wo wir innehalten können, um diese Berufung zu prüfen.
Ja. Ja, das ist ganz interessant. Ja, es war eigentlich so, ich wollte eigentlich selber schon gar nicht mehr auf den Weg zurück. Ja, ich habe mich eigentlich nicht für geeignet gehalten, jetzt wieder Priester zu werden. Und dann hat wirklich der Herr mir gezeigt, doch, jetzt ist es Zeit, ja. Gott erzieht einem eben auch. Und dann in dem Moment, wo man bereit ist, auf seinen Willen einzugehen und nicht mehr nur seinen eigenen Willen auszufüllen, und dann beginnt er zu wirken. Ja.
Ja.
Das ist sehr schön eigentlich zu sehen im Nachhinein.
Und jetzt sind Sie seit Ihrer Weihe 2002 in Russland, sind Sie jetzt schon wieder 6 Jahre in Ihrer Gemeinde in Kubitschew tätig. Die Stadt liegt im südöstlichen Teil des westsibirischen Tieflandes, also etwa 300 Kilometer westlich der Oblasthauptstadt Nowosibirsk. Mhm. Als Oblast wird in Russland wohl eine Fördereinheit bezeichnet.
Ja.
Wie leben denn die Menschen bei Ihnen in Kubitschew?
Ja, also Kubitschew ist eine Kleinstadt, man kann sagen eine Kreisstadt, hat ungefähr 55.000 Einwohner. Wenn man zum Beispiel das mit Deutschland vergleicht, dann 55.000 Einwohner, das ist eine Stadt dann, die eigentlich schon ziemlich entwickelt ist, wo die Infrastruktur ziemlich gut ist, wo es viel Arbeit gibt und Geschäfte und so weiter. Kubitschew ist eigentlich eher eine ländliche, dörfliche Stadt, ja, kann man sagen. Ja. Ich bin heute durch die Stadt gelaufen, ja, also oder gefahren mit dem Auto und da grasen also links und rechts an den Straßenrändern grasen da die Kühe, ja. Und es kann sogar sein, dass auf dem Rathausplatz dann die Kühe rumlaufen oder auch jetzt um unsere Kirche herum, ja.
Mhm.
Und,
wenn wir das aus dem Westen sehen würden, hätten wir sicherlich das Gefühl, die Zeit ist um, sagen wir mal, 60, 70 Jahre zurückgedreht, oder?
Ja, genau. So ist es auch, ja. Und die Städte kann man natürlich nicht vergleichen. Heute hat es geregnet und dann ist es immer furchtbar dreckig auch, ja. Mhm. Und die hygienischen Verhältnisse und die Straßenverhältnisse sind natürlich, kann man nicht vergleichen mit westlichen Standards.
Ja.
Hier,
ja. Sie haben jetzt in Ihrer Gemeinde vor ein paar Tagen ein großes, großes Fest gefeiert. Für Sie ein großes Fest, für Ihre Kirche, nämlich den 100-jährigen Weihetag der alten Kirche. Warum war das Fest so besonders für Sie?
Ja, es ist natürlich ein ganz großes Fest insofern, weil es doch aufzeigt, die katholische Kirche hat in Russland eine lange Tradition. Ja, man hört ja heutzutage vielfach, was machen die Katholiken eigentlich in Russland? Die haben doch da eigentlich gar nichts verloren. Das ist ja ein orthodoxes Land. Und weshalb seid ihr da? Ja, lasst doch die Orthodoxen dort ihre Gläubigen erziehen. Und weshalb seid ihr jetzt dort? Ja, und wenn wir so ein Fest feiern, 100-jähriges Bestehen unserer früheren Kirche, dann wird doch deutlich, dass die katholische Kirche eine lange Tradition hat in Russland. Ja. Mhm. Woher kommt die katholische Kirche in Russland? Ja, es wurden schon im 17., 18. Jahrhundert aus dem Westen Leute, Arbeiter angeworben, ja, vor allem von den Zaren Peter dem Großen und Katharina der Zweiten. Ja. Und diese Leute, die haben natürlich hier in Russland ihren Glauben bewahrt. Und es waren eigentlich viele auch. Ja, zum Beispiel die Russlanddeutschen im Wolga-Gebiet, die haben praktisch wie eine Enklave dort gehabt. Ja, und haben dort ihre eigene Verwaltung und alles gehabt, ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Kirchen. Und durch das sind wirklich in Russland Katholiken, also richtige Katholiken schon lange da, seit einigen Jahrhunderten schon.
Also Peter der Erste erlaubte wohl im Jahr 1705 erstmals den Bau einer römisch-katholischen Kirche in Russland.
Ja.
Und dann gab es ja die Oktoberrevolution, nach der die Katholiken unter Kontrolle gebracht wurden, könnte man sagen. Und auch man wollte sie einfach nicht mehr.
Ja.
Und wohl nach 1945 gab es im russischen Teil der Sowjetunion nur 20 Gemeinden, die untereinander aber keinen Kontakt haben durften.
Mhm.
Wie wissen Sie etwas darüber, über Ihre Mitbrüder von damals, wie sie dann eben den Glauben dennoch gelebt haben und weitergegeben haben?
Ja, Also das war so, es war 1945, war praktisch schon kein kirchliches Leben mehr möglich. Ich wollte sagen, das wurde, die letzte Möglichkeit wurde ausgelöscht so 1937. Ja, da waren die größten Verfolgungen und danach durfte also überhaupt keine religiöse Tätigkeit mehr betrieben werden. Das war vor allem in der stalinistischen Zeit, ja. Und da hat es keine religiöse Tätigkeit mehr gegeben, weder katholisch noch orthodox. Es hat noch einige in Moskau, dann hat es einige Vorzeigekirchen gegeben für den Westen, ja. Aber sonst war kein religiöses Leben mehr vorhanden. Mir erzählen die Leute oft auf den Dörfern und auch hier in der Stadt, ja, sie wurden in der Schule als Kinder gefragt, ja, ob man zum Beispiel nur an Ostern, ob man da Eier färbt, ja. Und wenn die das gemacht haben, dann wurden die Eltern teilweise in die Schule zitiert, wurden zur Rede gestellt und wurden also, wenn sie sich nicht davon absagten, wurden also bestraft.
Da wurde das Eierfärben als ein christlicher Brauch angesehen.
Ja, einfach, dass man den Termin hochhält. Ja. Das war schon ein Verbrechen, ja.
Heute existieren ungefähr 200 katholische Gemeinden in Russland. Ihre Gemeinde ist eine davon. Wie würden Sie jetzt die Situation der katholischen Kirche in Russland, wie schätzen Sie die ein heute?
Die katholische Kirche ist eine ganz kleine Minderheit in Russland. Wir sind im öffentlichen Leben, zum Beispiel Fernsehen, in den Medien, werden fast nicht wahrgenommen. Ja, es wird vor allem die orthodoxe Kirche wird also in der Öffentlichkeit dargestellt und das ist natürlich für uns ein großes Problem, weil ist es so, wenn jemand heiratet, der zum Beispiel katholische Wurzeln hat, ja, und sein anderer Teil, die Ehefrau oder der Ehemann, ist russisch, dann meistens wollen die dann in die orthodoxe Kirche übergehen, weil es einfach bekannter ist, weil die Traditionen bekannter sind, weil es im Fernsehen besser dargestellt wird, ja. Und das ist sicher unser Problem. Ja.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Fest, das Sie gefeiert haben, nämlich den 100-jährigen Weihetag der alten Kirche. Wir haben jetzt ein Stück weit über die Geschichte der katholischen Kirche in Russland gesprochen, über die Situation der katholischen Kirche heute in Russland. Also wieso war das Fest jetzt für Sie so eine große Freude?
Ja, die Freude bestand darin, dass es nach den Zeiten der Verfolgung jetzt wieder die Möglichkeit gibt, für die Kirche frei und offen zu arbeiten. Ja, das ist die große Freude. Es ist die große Freude, dass die Menschen wieder zurückkommen in die Kirche, dass wir auf dem Fundament, das in der früheren Kirche quasi gelegt wurde, dass wir darauf weiterarbeiten können, ja, und neu die Kirche aufbauen können. Und ich meine, der Wermutstropfen ist eben der, dass in dem Gebäude, in dem jetzigen Gebäude, wo die frühere Kirche stand, jetzt eine Nähwarenfabrik arbeitet, ja. Das Gebäude, der Turm wurde abgebrochen 1954 und jetzt wurde das also an das Gelände und die Kirche an Unternehmer verkauft und da sind also Werkhallen jetzt drin. Auch wieder die Freude besteht jetzt darin, wir haben mit dem Unternehmer haben wir gesprochen und er hat uns erlaubt, eine Gedenktafel anzubringen und ein Fest also auf dem Betriebsgelände zu veranstalten. Ja.
Wo jetzt noch Teile der alten Kirche stehen, ohne Turm. Und etwas Besonderes gab es auch noch auf dem Fest, nämlich einen besonderen Gast, nämlich einen russisch-orthodoxen Priester, der gekommen ist. Und das ist wirklich etwas Besonderes wohl.
Ja, doch. Ich muss sagen, ich habe gleich, wie ich hier in der Gemeinde zu arbeiten begonnen habe, habe ich den Kontakt zum Pfarrer gesucht. Zunächst habe ich zu dem orthodoxen Osterfest und Weihnachtsfest habe ich ihm eine Grußkarte geschickt Und irgendwann bin ich einfach auch rübergegangen und habe ihm persönlich dann gratuliert. Und er hat mich mit solcher Freundlichkeit immer aufgenommen, mit so einer Freude, Herzlichkeit. Und immer, wenn wir uns irgendwo getroffen haben bei öffentlichen Veranstaltungen, wo er und ich eingeladen waren, haben wir immer sehr gut miteinander gesprochen und uns unterhalten, ja. Und jetzt beim Fest habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Pater Vadim, ich möchte Sie herzlich zu unserem Fest einladen. Und er hat gesagt, ja, also er kann diese Frage nicht selber entscheiden. Er muss den Segen seines Bischofs einholen in dieser Frage. Und nach 3 Tagen hat er mich angerufen, hat gesagt, also der Bischof aus Novosibirsk hat seinen Segen gegeben und er kommt, ja.
Und das ist schon ein Stück weit auch dann gelebte Ökumene, weil das ist ja auch unser sehnlichster Wunsch einfach.
Ja.
Auch Papst Benedikt bemüht sich darum, um das Miteinander mit der russisch-orthodoxen Kirche.
Ja, ja. Doch, also ich würde so sagen, die ökumenische Lage scheint sich etwas zu entspannen in letzter Zeit. Das hängt vor allem mit der neuen Papstwahl zusammen, weil es gibt da eine historische Last zwischen Polen und Russland, ja. Es gibt da eine unterschwellige Aversion, kann man sagen, zwischen den beiden Völkern. Und deswegen war die Verständigung zwischen Johannes Paul II. Und dem russischen Patriarchen schwieriger, ja. Und jetzt ein Deutscher, da ist es den Russen leichter, ja. Sich zu öffnen und auf den zuzugehen, ja. Und die Angebote der Freundschaft einfach anzunehmen, ja.
Wir sprechen heute in der Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer, über den geistlichen Aufbruch in Westsibirien. Wir hören Erfahrungen eines deutschen Seelsorgers, nämlich von Pfarrer Dietmar Seifert. Er ist in Russland, in Sibirien, zum Priester geweiht worden und untersteht sozusagen einem russischen Bischof, nämlich Bischof Wert, den auch sicherlich viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal auch gehört haben hier bei uns bei Radio Horeb. Ja, Pfarrer Seifert, lassen Sie uns zurückkommen nochmal zu dem Ort, in dem Sie jetzt wirken und tätig sind, nämlich Kubitschew. Sie haben uns schon erklärt, dass das eine Kleinstadt ist. Sie haben uns auch schon einen kleinen Eindruck gegeben. Wir würden sagen, dort ist die Zeit stehen geblieben von vor 80 Jahren. Es leben unterschiedliche Menschen in Kubitschew, reiche Menschen und auch arme Menschen. Wer sind denn diese Reichen und wer sind die Armen? Können Sie uns noch etwas über die Menschen erzählen?
Ich möchte vielleicht ein bisschen was erzählen über die allgemeine Lage in Russland. Russland ist sicher, kann man sagen, eine aufstrebende Industrienation. Ja. Es gibt einen wirtschaftlichen Aufschwung und den spürt man auch hier in Kubitschew. Ja. Profitieren tun von diesem wirtschaftlichen Aufschwung nicht alle Menschen, möchte ich mal vorsichtig sagen. Ja. Es gibt sehr viele Menschen, die haben von dem wirtschaftlichen Aufschwung nichts, ja. Weil zum Beispiel in Kubitschew Arbeitsplätze gibt es sehr, sehr wenig, ja. Die Wirtschaftskraft und die Entwicklung geht vor allem in den großen Städten voran, ja. In Novosibirsk, Omsk, Jekaterinburg, ja, in den großen Städten, wirklich, da geht etwas vorwärts. Ja, und auf dem Land wird es eigentlich eher schlechter. Ja, vor allem je weiter man in die örtlichen, in die dörflichen Bereiche kommt, umso schlechter wird es. Ja. Und die einfachen Menschen hier, ja, in Kubitschew zum Beispiel, ja, der Großteil der Bevölkerung leidet unter dem starken Preisverfall, ja, unheimliche Teuerungsrate. Und die Löhne halten in dem Vergleich eben nicht stand. Ja, wenn die Löhne um 5% erhöht werden, in der gleichen Zeit erhöhen sich die Preise um 20-30%. Ja.
Mit welcher Arbeitslosenzahl haben Sie zu kämpfen in Kubitschew?
Och, da kann ich Ihnen gar nichts sagen.
Also es ist nicht wie bei uns, dass es ständig in den Medien steht und man das verfolgen kann, es jetzt wieder ein paar hundert Leute entlassen wurden oder nicht, oder ob die Rate bei 15% liegt oder gesunken ist auf nur 12.
Es gibt auch sehr viele nicht registrierte Arbeitsverhältnisse, würde ich sagen. Ja.
Und wie macht sich denn so dann die Armut bemerkbar?
Sagen wir so, viele Menschen leben eben von ihrem eigenen Garten und von der eigenen kleinen Landwirtschaft. Ja, man hat eine Kuh, von ihr die Milchprodukte, und viele Menschen können sich halt die teuren Lebensmittel nicht mehr leisten. Ja, aber es ist nicht so, dass man jetzt hungern würde. Ja, also so ist es nicht. Weil der russische Boden ist ungeheuer fruchtbar. Ja, also das ist gar kein Vergleich zu Deutschland. Die haben zum Beispiel gar keine Düngung und nichts und ernten jedes Jahr. Ja.
Was bei uns ja immer wieder dann durch die Medien geht, das ist die unwahrscheinliche Kälte und dass viele Menschen im Winter frieren. Ist das in Ihrer Region auch der Fall?
Frieren würde ich nicht sagen, ja. Viele leben halt die vom Holz, Birkenholz, das sie fällen, ja, und das wissen sie schon, ja, so und so viel brauchen sie, und das häufen sie sich dann im Herbst an und heizen dann ihren kleinen Kanonenofen oder Kachelofen, den sie in ihrem Häuschen haben, ja. Und dann daneben gibt's eben die Plattenbauten, die bei uns auch aus der DDR bekannt sind, ja, und die haben ja eine allgemeine Heizung, ja, und wenn es nicht zu einem der häufigen Rohrbrüche kommt, ja, das als auch jedes Jahr geschieht, dann müssen die Menschen im Allgemeinen nicht frieren. Ja.
Was haben denn Rentner bzw. Pensionäre im Alter zu erwarten? Wie stark ist denn der familiäre Zusammenhalt auch?
Ja, der familiäre Zusammenhalt ist eigentlich doch ziemlich stark, muss man sagen, ja. Es ist leider ist es oft so, ja, die alten Menschen leben bei ihren Enkeln oder Enkelkindern und geben halt die Rente dann ab, und deswegen werden sie auch geduldet, ja. Habe ich in vielen Fällen erfahren.
Also werden geduldet heißt leben bei einem ihrer Kinder?
Ja, ihre Kinder oder Enkelkinder, und werden geduldet, weil sie eben die Rente denen abgeben.
Aber gut, die wird wahrscheinlich nicht so super hoch sein.
Ja, also die Durchschnittsrente, würde ich sagen, in unserer Stadt liegt vielleicht bei 100 Euro.
Gut, jetzt können wir uns unter diesen 100 Euro nicht viel vorstellen. Natürlich kommt es uns zu wenig vor, weil 100 Euro, dafür gehen wir einkaufen, vielleicht fürs Wochenende, oder es muss für ein, zwei Wochen reichen zum Essen. Aber für einen ganzen Monat, für Kleidung, für die Miete wären bei uns 100 Euro, es wäre undenkbar.
Ist undenkbar, aber es ist auch wahnsinnig wenig hier, ja. Also man kann mit 100 Euro sehr, sehr wenig machen, ja.
Erzählen Sie uns noch etwas über die Mentalität der russischen Bevölkerung.
Ja, das ist ein ganz weites Thema. Die russische Bevölkerung unterscheidet sich natürlich sehr stark durch die unterschiedliche Geschichte, ja. Die Menschen in Russland haben nie so diese Freiheit genossen wie wir im Westen, diese Selbstständigkeit, die der Mensch genießt bei uns, die wir manches Mal uns schon gar nicht mehr bewusst sind im Westen, ja, wie frei und wie gut wir eigentlich leben, ja. Und die Menschen hier, ja, sie haben ja in der Zarenzeit, waren sie wie Leibeigene. Und dann vor allem auch in der Zeit des Sowjetreiches sind sie nicht so frei gewesen in ihrer Meinungsäußerung. Es wurde doch eher ihnen vorgeschrieben, was man zu tun hat. Und so, das schlägt sich jetzt auch auf die Mentalität nieder. Ja, die Menschen sind eher passiver, ja, wie jetzt im Westen. Mhm. Aber andererseits, ich muss sagen, dass es nicht so negativ auch klingt, weil ich liebe die Menschen hier auch wirklich von ganzem Herzen, muss ich sagen, habe das Volk lieb gewonnen und die Menschen hier, ungeheuer gastfreundlich, ja, was mir also sehr, sehr gefällt. Wenn wir zum Beispiel auf die Dörfer fahren, dann wird es fast als Beleidigung aufgefasst, wenn man also nicht isst, wenn man nicht Gemeinschaft pflegt. Die Menschen sind einfach nicht, vielleicht nicht so kompliziert wie manches Mal im Westen. Für mich als Pfarrer ist eines sehr angenehm, ja, man wird als Autorität angenommen. Das Wort des Priesters oder allgemein das Wort des Vorgesetzten wird akzeptiert, ja, und nicht jetzt so sehr hinterfragt, ja, und das ist manches Mal doch sehr angenehm. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier wirklich auch wohl, weil ich spüre, die Menschen nehmen mich an, sie lieben mich, man wird nicht kritisiert. Ja, man wird also von den Pfarreikindern, Pfarreimitgliedern, wird man nicht kritisiert. Ja. Mhm. Und man spürt ja diese menschliche Wärme. Ja. Die Menschen, um noch eines dazu zu fügen, die Menschen in Deutschland sind mehr rational und die Russen mehr emotional. Ja. Und das kommt mir eigentlich so von meinem Charakter her auch entgegen. Sagen wir so, da ist von vornherein eine positive Einstellung gegenüber dem, was jetzt zum Beispiel ich als Priester sage. Und das ist dann nicht so, dass die das einfach runterschlucken, sondern wirklich die nehmen das an, ja.
Das Wodka trinken, das ist ein Bestandteil der russischen Kultur. Haben Sie das auch schon erlebt?
Ja, das ist natürlich das Hauptproblem, würde ich sagen, in der Gesellschaft in Russland. Ja, das Trinken gehört zur Kultur. Ja, ein Fest, ein Gedenktag, ein Ereignis ohne Wodka ist eben kein Fest. Ja, und wer in dem Zusammenhang sich ausschließt, wer da nicht mitmacht, der wird halt nicht als der Unsere angesehen. Ja, er ist nicht der Unsere. Es gibt in Russland ein Sprichwort, heute trinkt er nicht mit uns, morgen verrät das Vaterland, ja. Und so wird das angesehen, ja. Leider.
Mhm. Da ist die Alkoholismusrate sicherlich sehr hoch, auch schon bei Jugendlichen, oder?
Ja, es ist sehr hoch. Ich kann das natürlich nur auch vom Hörensagen her beurteilen, weil ich in der Pfarrei selber unsere Jugendlichen und unsere Leute, die in die Pfarrei kommen, jetzt nicht so sehr trinken. Aber ich sehe es eben auch in der Gesellschaft. Ja, es ist ein ganz großes Problem. Mhm. Ich sehe es, wenn ich mit den Arbeitern zusammen bin, ja, eben die Probleme, die es gibt, die gesellschaftlichen, die sind vor allem mit dem Alkohol in Verbindung. Ja? Mhm. Sagen wir, zerrüttete Ehen. Ja? Das ist eines der Hauptprobleme. Ja? In Russland von 3 Ehen hält eine. Ja? Und meistens spielt das Alkoholproblem mit hinein. Ich habe sehr viele Frauen, auch alleinstehende Frauen in meiner Pfarrei. Und es war fast immer der Alkohol ausschlaggebend dafür, dass die Ehe auseinandergebrochen ist. Ja.
Wie ist das denn dann bei Gemeindefesten mit dem Alkoholkonsum? Ist das eine Thematik, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen?
Sagen wir so, ich als Ausländer habe da einen gewissen Bonus, ja. Mir wird das eher verziehen, ja. Er ist ja ein Deutscher und deswegen wird das angenommen. Wenn ich jetzt da dagegen bin, wenn ich den Alkohol also verbiete auf Gemeindefesten, ja, andererseits völlig verbieten tue ich es auch nicht, ja, kleines Glas Wein oder so, ja, lassen wir schon zu. Aber jetzt Wodka haben wir noch nicht ausgeschenkt, machen wir nicht, ja, aus Prinzip auch nicht.
Wie dürfen wir uns denn so Ihre Gemeinde vorstellen? Wie groß ist sie und wie ist denn auch das Ausmaß Ihrer Gemeinde?
Ja, das ist immer so eine Frage, da werde ich ein bisschen verlegen meistens, ja. Also ich sage jetzt einfach, die Anzahl meiner registrierten Gläubigen, also die sich getauft haben, und das sind momentan 225, ja. Mhm. 225 getaufte Christen. Als ich angefangen habe vor 6 Jahren, waren es 40. Ja. Mhm. Kann man sehen, ja, es entwickelt sich etwas. Mhm. Ja. Und bei den Taufen, bei uns ist die Bestrebung nicht die, dass wir möglichst viele, möglichst schnell, möglichst viele Leute taufen möchten. Ja. Bei uns müssen sich die Leute also ein Jahr lang auf die Taufe vorbereiten. Ja. Weil die ganze Gesellschaft in den 70 Jahren Atheismus ja so weit weg ist von dem ganzen Verständnis. Was ist Kirche, was ist Glaube, was bedeutet die Heilige Schrift, worin besteht das Evangelium? Und wenn ein Mensch sich taufen lassen will, dann muss man ihn erst hinführen zu der ganzen Thematik. Mhm. Und deswegen wächst die ganze Sache langsam, aber ich glaube, sie wächst gut. Mhm. Ja, sie wächst gut. Wir haben jetzt in unserer Pfarrei also wirklich auch schon Jugendliche, die in meiner Jugendgruppe waren, die sich jetzt haben trauen lassen, wo ich die Kinder schon getauft habe. Und da wächst etwas. Ja? Mhm. Da wächst ein Stück auch katholische Tradition, ja, auf der man dann wirklich auch ernsthaft weiterbauen kann. Da ändert sich die Mentalität, ja.
Von den Ausmaßen ist Sibirien ja weit größer als Europa. Jedoch leben im Gegensatz zu Europa mit 680 Millionen Einwohnern in Sibirien nur 23 Millionen Menschen. Ja. Und wenn man jetzt mal danach rechnet, die Bevölkerungsdichte, die liegt bei nur 2,7 Menschen pro Quadratkilometer.
Ja,
also bekannt ist ja, dass in Sibirien alles recht weitläufig ist. Pfarrer Seifert, wie weit müssen Sie denn fahren, wenn Sie dann einen Mitbruder treffen möchten?
Der nächste Mitbruder wohnt also 350 Kilometer weg in Novosibirsk auf der einen Seite, nach Osten und nach Westen in Omsk. Ja. Und das ist gerade das Schöne auch, das mir in Sibirien doch so gefällt, warum ich mich auch so wohlfühle, ist diese Weite. Ja. Man fährt mit dem Auto, diese Weite, das ist irgendwo, man spürt eine innere Freiheit da. Mhm. Und das Gebiet, das ich betreue, selber ist so groß wie Süddeutschland, also 100.000 Quadratkilometer. Ja, das ist mein Pfarrgebiet. Mhm. Und auf diesem Pfarrsprengel sind also verstreut 28 kleine Filialpunkte oder pastorale Punkte, kann man sagen, ja, die ich also in regelmäßigen Abständen besuche und wo ich den Menschen halt das Wort Gottes verkündige. Ja.
Das heißt also, Sie sind manchmal auch mehrere Stunden unterwegs, um eine Ihrer Filialgemeinden zu besuchen und jemanden, Sie haben uns eben schon erzählt, es dauert ein Jahr, die Vorbereitung auf die Taufe, dass Sie mehrere hundert Kilometer täglich fahren, um vielleicht eine Handvoll Menschen auf die Taufe vorbereiten.
Ja, so ist das ganz genau. Sie haben das richtig gesagt. Eine Handvoll Menschen auf die Taufe vorbereiten. Aber die Situation in Russland ist die, man muss die kleinen Samenkörner, die noch in der russischen Erde sich befinden, die muss man ausfindig machen. Ja? Mhm. Und das sind meistens die alten Leute, die sogenannten Babuschkas. Vielleicht haben Sie das Wort schon gehört. Ja? Die Babuschkas, die den Glauben bewahrt haben, die noch etwas wissen, die vielleicht noch einen Rosenkranz haben. Und da muss man anfangen.
Und die haben Sie gesucht, regelrecht, oder?
Die suchen wir, ja.
Oi,
wir
machen Sie das?
Ja, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Methoden. Mhm. Eine Methode ist einfach, in ein Dorf reinzufahren und zu fragen, gibt es da Deutsche? Weil Deutsche sind katholisch oder können auch lutheranisch sein. Aber auf diese Weise kommt man dann an die Leute heran, die praktisch noch einen Bezug zu ihrem katholischen Glauben haben. Oder neulich bin ich auf eine Gemeinde gefahren und bin einfach in die Ortsverwaltung gegangen und habe gefragt, gibt es bei Ihnen in der Gemeinde Deutsche, Letten, Litauer, Esten oder Polen. Und die haben mir auf Anhieb ungefähr 20, 30 Leute gesagt, die also deutsche, solche katholische Wurzeln haben. Und ich habe die Leute versammelt, dann im Gemeindehaus, ja. Mhm. Das ist ein Weg. Der andere Weg ist über Mundpropaganda, kann man sagen, ja. Wir fahren irgendwo hin und jemand sagt, ja, mein Bruder wohnt in dem und dem Dorf. Und er möchte sich mit ihnen treffen. Und dann fahren wir in das genannte Dorf und besuchen den Bruder und fragen den dann, ja, gibt es sonst noch im Dorf irgendwelche Leute, die am Glauben interessiert sind? Und so, das ist so ein, so spannt sich so ein kleines Netz, ja, untereinander.
Mhm. Vielleicht, damit wir es noch besser nachvollziehen können, Sie sind jetzt seit 6 Jahren in der Gemeinde Kubitschew tätig. Wir haben jetzt schon gehört, Sie haben 28 Filialgemeinden. Die weiteste Gemeinde liegt fast 300 Kilometer von Ihrer Pfarrkirche in Kubitschew weg. Also Sie fahren da nicht wie bei uns. 280 Kilometer fährt man vielleicht in 3 Stunden. Sie fahren sie sicherlich in 4, 5 Stunden.
5 Stunden, ja.
Aha. Worauf ich jetzt hinaus möchte, Pfarrer Seifert, das ist, wer war denn Ihr Vorgänger oder wie lange war denn Ihre Gemeinde unbesetzt?
Ja, wissen Sie, da muss man ein bisschen die Geschichte kennen der katholischen Kirche jetzt seit der Perestroika, ja. 1991 haben die Leute hier in Kubitschew angefangen, sich in Quartieren, also in Wohnungen privat zu versammeln, ja. Mhm. Und zwar die Leute, eben genau die Leute, die noch irgendwas wussten vom Glauben.
Also wenn Sie sagen, die Leute, meinen Sie Christen?
Ja, ja, mhm. die Katholiken.
Ja.
Das waren halt vor allem Russlanddeutsche. Ja. Die haben einfach, nachdem es die Glaubensfreiheit gegeben wurde, haben die sich einfach in einer Wohnung privat versammelt. Ja, zum Beispiel einmal in der Woche und haben irgendwas gemeinsam gebetet, was sie eben noch wussten. Und dann sind aus Novosibirsk so alle 4 Wochen, alle 8 Wochen sind Priester zu der Versammlung dazugekommen, haben vielleicht Leute schon getauft, haben die Beichte gehört, die Eucharistie gespendet. Und dann wurde an den Bischof der Antrag gestellt, ja, Herr Bischof, wir hätten gerne eine Kirche, ja. Und der Bischof hat dann bei Renovabis in Deutschland, bei der Hilfsorganisation der deutschen Katholiken, Renovabis hat er angefragt, ob die nicht die Finanzierung einer kleinen Kirche für Kubitschew übernehmen würden. Und die Kirche wurde dann 1999 errichtet. Und dann ist also jede Woche zum Wochenende ist ein Priester aus Novosibirsk angereist und hat hier Gottesdienst gehalten und eben die Sakramente gespendet. Und ich bin in der Gemeinde, also seit 2002, der erste ständige Pfarrer in der Gemeinde.
Sie sind der erste Pfarrer in der Gemeinde nach etlichen Jahrzehnten, der die Gemeindearbeit zum Leben erweckt, der regelmäßig Gottesdienste anbietet, der regelmäßig tauft, traut und was alles auch Angebot der Beichte, also ein Gemeindeleben ist jetzt neu entstanden, seitdem Sie dort sind. Das ist seit 6 Jahren, seit dem Jahr 2002.
Ja.
Wer steht Ihnen denn bei Ihren pastoralen Aufgaben zur Seite?
Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ich als einsamer Wolf in der sibirischen Steppe wäre ja doch ziemlich verloren, muss ich sagen. Ja, und ich habe also seit 2004 2 Ordensschwestern aus der Slowakei zur Seite, die mich also bei meinem pastoralen Dienst unterstützen. Ja. Und nicht nur bei meinem pastoralen Dienst, sondern auch einfach im geistlichen Leben, das wir gemeinsam auch führen, diese geistliche Gemeinschaft.
Was verstehen Sie darunter?
Wir beten vor allem gemeinsam, ja. Also jeden Tag, jeden Abend beten wir gemeinsam 1 Stunde vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten. Und dieses Gebet ist die Quelle unserer Kraft und die Quelle unserer Arbeit, ja. Wir spüren von da aus die große Gnade und auch den großen Segen. Ja, alles ich glaube, in Russland kann man nichts erreichen ohne das Gebet. Das spüren wir also. Und mit dem Gebet ist alles möglich. Ja, das haben wir so oft gespürt. Wir machen immer jeden Freitagabend von 10:30 bis 12 eine Nachtanbetung. Und seit wir das machen, werden wir so reich beschenkt, ja, mit Gnaden und Gaben von Gott, vor allem am darauffolgenden Tag, am Samstag, ja. Und auch die gemeinsame Gebet ist auch das Fundament, auf dem man zusammenarbeiten kann, ja. Warum man sich versteht. Man versteht sich dann einfach, ja. Meine Eltern haben mir gesagt in der Kindheit, betet ihr zusammen, dann haltet ihr zusammen. Und das können wir also immer wieder auch erfahren, ja.
Sie haben jetzt so ein schönes Zeugnis gegeben, dass Sie gesagt haben, durch die eucharistische Anbetung gemeinsam mit den beiden Schwestern, mit denen Sie in der Gemeinde tätig sind, erwachsen auch sofort Früchte. Früchte in Ihrer Gemeinde, in Ihrer pastoralen Arbeit. Was sind das zum Beispiel für Früchte?
Ja, zum Beispiel, wir haben gemerkt, ja, dass immer an dem Samstag nach der Anbetung besonders auch die Menschen offen sind, ja. Wenn wir zum Beispiel auf die Gemeinden fahren, man kann auf eine Gemeinde fahren und man hat das Gefühl, es ist alles zu, die Herzen sind dicht, auf Deutsch gesagt, ja. Und man fährt dann weg mit einer gewissen Müdigkeit, mit einer gewissen geistlichen Erschöpfung. Genau nach diesen Gebeten ist es richtig spürbar. Ja? Die Menschen empfangen da in diesem Moment wirklich auch den Heiligen Geist und können die Botschaft annehmen, die Wahrheit und das Licht. Ja? Und dann wächst etwas, ja. Und wenn der Mensch verschlossen ist, dann wächst nichts. Und die Herzen öffnen kann, denke ich, nur unser Gebet, unser inniges und vertrauensvolles Gebet. Ja.
Was wir jetzt also von Ihnen hören und auch ein Stück weit lernen, das ist, Sie sind im Weinberg des Herrn tätig, aber im Gegensatz zu uns, zu Deutschland, wo 3, 4, 5 oder sogar 10.000 Mitglieder in der Gemeinde sind, sind es bei Ihnen kleine Gemeinden. Sie suchen sich Ihre Mitglieder auch. Sie gehen in Dörfer, forschen nach. Wo sind eigentlich noch deutschstämmige oder vor allen Dingen katholischstämmige Menschen? Und dann gehen Sie wie ein Maulwurf ein bisschen vor und bringen die Menschen langsam wieder zurück zu den Traditionen, führen Sie an die Menschen heran. Damit treffen Sie eigentlich auch den Geist der Zeit, was uns bei uns ja in Deutschland auch bewegt. Wir haben viele Kirchen, bei uns gibt es viel Fachpersonal, aber auch bei uns wenden sich die Menschen vom Glauben ab. Was ich gehört habe, ist, dass sie sagen, wir beten zuerst um den Geist Gottes, der die Menschen berührt. Wir gehen unseren Weg, wir tun ganz einfach unsere Arbeit und erzählen vom Reich Gottes.
Ich möchte ein ganz wichtiges Wort sagen, ja. Ich bin Priester in Sibirien, ja. Man ist in gewisser Weise Exot, ja. Wenn ich nach Deutschland komme, wird man immer so bestaunt, ja, ihr in Sibirien. Aber ich denke, es ist nicht wichtig, bin ich Priester in Sibirien, bin ich Priester in Deutschland. Ich denke, jeder Priester in Deutschland versucht an seinem Ort das Beste zu tun. Und ich denke, wir müssen einfach den Menschen an dem Ort, an dem wir stehen, die Liebe Christi bringen. Wir müssen die Menschen zu Christus führen, ja. Wir müssen nicht verwalten, ja. Und das muss man genauso in Europa wie in Sibirien, ja. Das ist, glaube ich, unser Ziel, die Kirche. Den Menschen zu Christus bringen. Und dann wirkt er, ja. Und nicht wir sind so sehr im Vordergrund. Unsere Programme, unsere Vorstellungen, ja. Und ich habe Respekt und großen Respekt vor jedem Priester, der seine Arbeit nach seinen Möglichkeiten und mit seinen Kräften und nach seinem besten Gewissen in Deutschland erledigt. Er ist nicht schlechter oder besser wie jetzt jemand, der in Sibirien ist.
Nun ist bei Ihnen in Sibirien alles recht einfach, wie Sie uns das bisher geschildert haben. Und man könnte manchmal denken, bei uns in Europa, bei uns in Deutschland ist alles kompliziert. Also wenn wir Menschen zum Glauben bringen möchten, dann müssen erstmal Konzepte erarbeitet werden und so weiter. Was möchten Sie denn uns, die wir im Weinberg des Herrn tätig sind, auch unseren Hörern, denen es ja auch oftmals auch ein Anliegen ist, ihre Nächsten zum Glauben zu Jesus zu bringen. Was möchten Sie uns da auf den Weg geben?
Ich würde einfach sagen, wir müssen uns einfach freuen darüber, dass wir katholisch sind. Freuen darüber, dass Gott mit uns ist. Mhm. Und diese Freude einfach weitergeben. Und nicht empfindlich sein, ja, wenn vielleicht jemand die Nase rümpft, wenn die Menschen vielleicht unsere Sprache auch nicht mehr so verstehen. Mhm. Einfach mit Wohlwollen, mit Freude auf die Menschen zugehen und ihnen natürlich nicht aufdringlich jetzt, aber einfach durch seine Art und seine Freundlichkeit und seinen Frieden, den Frieden Christi, den wir in den Herzen haben, einfach in die Welt hinausstrahlen, ja. Und wie gesagt, das Gebet ist unsere Tankstelle und da geht nichts vorbei dabei. Ich könnte die Arbeit hier in Sibirien nicht tun, wenn ich nicht wirklich ein festes und regelmäßiges Gebetsleben führen würde, ja.
Und was ich von Ihnen auch schon jetzt rausgehört habe, Sie freuen sich dann auch an den kleinen Schritten, wenn nur ein Mensch sich taufen lässt, anstatt jetzt die ganze Gruppe vielleicht oder die Menschen, wo Sie sagen, ja, die haben doch jetzt katholische Wurzeln, warum lassen die sich nicht taufen?
Ja, das ist so ein ganz großes Geheimnis. Ich wundere mich oft auch darüber, man besucht Menschen, man tut alles für sie, man geht ihnen entgegen und es kommt keine Antwort. Und bei jemandem, wo man es gar nicht erwartet, der öffnet dann plötzlich sein Herz und gibt sich wirklich auch ganz der Sache und der Kirche hin, ja. Und das sind eben auch die Geheimnisse des Reiches Gottes, ja. Und vielleicht lässt es der liebe Gott eben auch so zu, so geschehen, damit wir nachher nicht meinen, wir haben den Menschen bekehrt, wir haben das Konzept gefunden. Ja? Letztendlich ist es doch alles auch Gnade, ja. Geschenk von seiner Güte und selbstverständlich, wir müssen uns mühen und das versuchen wir, unser Bestes zu geben, aber wir wissen immer, ja, es ist ein Geschenk seiner Gnade, wenn Menschen sich bekehren, wenn Menschen zu uns kommen.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, was erwartet Sie? Was sind so gerade aktuelle Projekte in Ihrer Gemeinde in Kubitschew in Sibirien, Herr Pfarrer Seifert?
Ja, ganz wichtig ist für uns immer die Taufvorbereitung. Es bereiten sich immer laufend 10, 20 Leute auf die Taufe vor. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
Und es scheint auch immer mehr zu werden, ne?
Ach, im vergangenen Jahr habe ich 36 Taufen gehabt, ja. Ich habe einen Freund in Deutschland, der ist auch Pfarrer in einer ganz großen katholischen Gemeinde, der hat nicht so viele Taufen gehabt. Dann gebe ich schon immer ein bisschen an, auch, ja. Ja, das ist sicher einfach, es geht jetzt auch nicht darum, einfach aufzurechnen, so und so viel Taufen. Es geht einfach darum, ja, die Taufe ist doch auch ein Barometer, wie viele Menschen sich auf den Weg einlassen, ja. Und das ist ja das Entscheidende, wie viele Menschen wirklich ihr Leben neu ausrichten auf Christus, ja. Das ist so ein wirklich ein wichtiger Aspekt. Der zweite große ist natürlich, ich habe jetzt begonnen, ein Pfarrhaus zu bauen mit einer Sonntagsschule, ja, für Kinder und Jugendliche, Treffpunkt für Jugendarbeit, Kinderarbeit. Und ja, das muss erstmal durchgeführt werden. Gerade die Bautätigkeit in Russland ist ein hochkompliziertes Unterfangen, bürokratisch. Die Preise, die astronomisch in die Höhe schnellen. Ich denke, das Bauen ist in Russland bei diesen Einkommen, würde ich sagen, fast teurer wie in Deutschland. Mhm. Ja, und ja, das steht jetzt vor mir, also die Ausführung dieser Bautätigkeit.
Spüren Sie eigentlich als Deutscher viel Solidarität auch aus Deutschland bekommen Sie Hilfen, vielleicht auch sogar von Russland, Deutschen, die schon möchten, dass in ihrer eigenen Heimat auch der Wohlstand etwas vorangetrieben wird?
Ja, von Russland, Deutschen habe ich vereinzelt nur Hilfe. Ich muss wirklich auch das deutsche Volk wirklich auch loben, weil ich sehe das jetzt, wie gering in Russland so das Solidaritätsgefühl untereinander ist. Und im Vergleich dazu wirklich spüre ich aus Deutschland so große Sympathie, Gebetsunterstützung, finanzielle Hilfe. Die zwei großen Organisationen Renovabis und Kirche in Not, die mich also sehr großzügig unterstützen. Auch meine Heimatdiözese Rottenburg-Stuttgart unterstützt mich sehr. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle wirklich auch ganz, ganz herzlich für alle Hilfe aus Deutschland bedanken. Und möge Gott wirklich diesen Menschen, die uns helfen, reichen Segen schenken.
Wenn wir jetzt noch einmal in die Zukunft schauen, Pfarrer Seifert, werden Sie in Russland alt werden oder planen Sie irgendwann im hohen Alter wieder zurückzukommen? Ist das Ihre neue Heimat geworden, Russland?
Es ist meine neue Heimat geworden. Es steht ein bisschen das Fragezeichen dahinter, wie die Situation mit den Visen sich entwickelt. Zurzeit gibt es leider wieder ein bisschen Schwierigkeiten, Visum zu bekommen. Das betrifft mich persönlich jetzt momentan noch nicht, weil ich eine Aufenthaltsgenehmigung bis 2009 habe. Das heißt, in Russland bis zum Lebensende zu planen, ins Alter zu planen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Ja, das hängt auch sehr von der politischen Lage ab, ja, inwiefern wir bleiben können hier.
Gibt es denn eigentlich in Ihrer Diözese auch ein Priesterseminar, wo Sie sagen, ich möchte meine Arbeit vielleicht auch abgeben an einen Menschen, der russischstämmig ist?
In Russland gibt es nur ein einziges Priesterseminar für ganz Russland und für die Staaten der früheren Sowjetunion. Und das ist in St. Petersburg. Und sehr, sehr schade ist, dass die Berufungszahlen sehr zurückgehen in den letzten 5 Jahren. Weil es hängt einfach damit zusammen, ja, nach der Öffnung, ja, nach der Perestroika war so ein gewisses, also eine gewisse Euphorie, ein großes Interesse, ja, die Kirchen waren alle zu klein, waren überfüllt. Und jetzt geht es schon in die mühsamere Phase über. Die Euphorie ist weg. Man müsste regelmäßig zum Gottesdienst regelmäßig beten und das ist den Menschen schon viel schwieriger, ja. Und in den großen Städten auch und so suchen die jungen Leute eher dann irgendwo im Business unterzukommen als wie in der Kirche, ja. Und das ist natürlich sehr schade. Aber der Herr wirkt, ich bin überzeugt davon, ja, der Herr wirkt und die katholische Kirche in Russland hat Zukunft und wir sind hier unbedingt nötig, ja, das denke ich, unbedingt, weil die orthodoxe Kirche ja mehr so das Mystische ist, das mystische Element, ja, und katholische Kirche, die näher den Menschen steht, den Menschen mehr sucht, auch mehr das soziale Element im kirchlichen Bereich darstellt, ja.
Dankeschön, Pfarrer Seifert. Erfahrungen eines deutschen Seelsorgers, geistlicher Aufbruch in Westsibirien, das war heute der Titel der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Ihnen, Pfarrer Seifert, für die Zukunft Gottes reicher Segen. Und ich bitte Sie jetzt zum Abschluss für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin ja selber auch früher ein Hörer gewesen, habe immer sehr gerne das Radio gehört und da habe ich mich immer gefreut, wenn ich einen Segen bekommen habe und das, so ist es für mich eine große Ehre, heute Ihnen den Segen zu spenden. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs und aller Engel und Heiligen. Segne sie, tröste sie und erfülle sie mit seinem heiligen Geist, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gottes Segen Ihnen allen und herzlichen Dank.
Pfarrer Seifert, ich danke Ihnen auch. Auf Wiederhören für Gott. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der heutigen Lebenshilfe. Möchten Sie die heutige Lebenshilfesendung noch einmal in Ruhe hören? Im Internet gibt es die Möglichkeit, sich die CD als Podcast downzuladen. www.horeb.org. Das ist unsere Homepage, unter der Sie sich die Sendung downloaden können. Möchten Sie Kontakt mit Pfarrer Seifert aufnehmen? Möchten Sie sich auch engagieren für seine Gemeinde? Sie können ihn anrufen. Seine Nummer erfahren Sie beim Hörerservice 0700 7525 7525. Das ist die Nummer von unserem Hörerservice, wo Sie immer regelmäßig Informationen zu unseren Sendungen bekommen und natürlich auch zum Programm von Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten und gesegneten Tag.